herzlich willkommen zur Folge 241 der Brüllhafen-Couch. 241, da steckt 24 drin. Und am 24. Dezember ist Weihnachten. Wie passend, dass wir hier schon mächtig in Weihnachtsstimmung sind. Sind ja keine drei Wochen. Bis dahin werden wir euch unterhalten. Wir, das sind der weise alte Affe Spritti.
Hallo, guten Tag.
Und aspirierender Filmexperte Apfelkern. Okay, nicht zu viele Ambitionen versprechen.
Naja, du bist auf einem guten Weg.
Danke. Ich habe auch schon drei Folgen Westworld gesehen, habe ich Spritti in der Pre-Show erzählt und er wäre sehr fasziniert. Mein erster Eindruck, wow, HBO-Serie, richtig gut gemacht und es sind einfach so viele kleine Details, auf die Wert gelegt wurde, so viele kleine Dinge, die man entdecken und übersehen kann und an denen man rätseln kann. Es macht einfach unheimlich Spaß, sich das anzuschauen. Bis jetzt sehe ich kein Potenzial dabei anzuschlafen. Ich bräuchte nur mehr Zeit, um Serien zu schauen. Tja.
Ja, ich habe heute das Finale gesehen und muss sagen, also ja, die Serie hat bis zum Staffelende alles gehalten, was sie versprochen hat. Hat großartig Spaß gemacht. Ohne zu spoilern, ist eine Sache, also nicht nur eine, es werden mehrere, aber eine Sache wird da drin auch aufgelöst. Und da möchte ich dann Parallelen ziehen zu Game of Thrones, als gezeigt wurde, wessen Kind Jon Snow ist. Das war ziemlich gut gemacht. Diese Auflösung in Westworld war auch fantastisch gemacht. Einfach von der Aufnahme her, wie sie das umgesetzt haben. Großartig. Also wenn ihr das Staffelfinale seht, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Ja. Das
Zeit
aber
für Filme. Darüber möchte auch Reinhard reden. Der hat nämlich geschrieben, dass es bei The Young Pope wirklich um den jungen Papst geht und wie er mit seinen Ideen alles ändert. Und nicht um die jungen Jahre des alten Papstes. Sehr gut, dass er das nochmal aufgeklärt hat. Das habe ich mich ja dann irgendwie mehrfach gefragt in der letzten Folge.
Ja, also doch interessant für dich.
Ja, und ich sollte dem Ganzen ja mal eine Chance geben, auch wenn 10 Folgen der ersten Staffel bei mir Stoff für 2 Jahre Fernsehen sind. Mal schauen. Wenn ich dann 2018 mit Westworld fertig bin, kann ich ja mal schauen, was sich so machen lässt.
Ja gut, 2018 kommt ja dann wahrscheinlich die zweite Staffel raus.
Oh, das ist wirklich ein klassisches Problem. Ich habe Orange is the New Black von der, ich glaube, 4. Staffel inzwischen die erste Folge gesehen. Beim Adventskalender Geschenke einpacken. Und die hat mich jetzt nicht umgerissen. Deshalb habe ich es erstmal auf Eis gelegt.
Ja, und das bei mir ist schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr dran erinnern kann.
Dafür hast du es bestimmt an einem Wochenende durchgesuchtet.
Ja, so viel Zeit habe ich dafür auch nicht verschwendet.
Ich habe das in einem Tag gemacht.
Oder? Ja. Nee, ich glaube nicht. Es gab, wenn ich mich richtig erinnere, dass es die Staffel... Ach nee, das war Luke Cage. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber es war nicht viel Zeit, die ich dafür verschwendet habe.
Klassisch.
Ja. Feedback gab es auch von Daniel, der, du hast ja letzte Woche über Wasserflaschen gesprochen, beziehungsweise über deine neuen Wasserflaschen, wo ich schon wieder vergessen habe. Wie hießen die nochmal?
Nalgene.
Ah, genau. Genau. Und ja, Daniel greift eher zum Klassiker, und zwar zu einer Aluflasche von SIG. Ja, der Name sagt mir auch was. Also die hat er schon seit 10 Jahren, hat schon ein paar Beulen, aber ja gut, das gehört bei den Flaschen auch dazu. Braucht alle 3 Jahre ungefähr einen neuen Verschluss, aber er dreht auch immer sehr stramm zu und leiert dann so ein bisschen aus. Und er macht sie sauber oder zum regelmäßigen Reinigen mit einer Flaschenbürste und ab und zu füllt er sie mit Wasser, macht Gebissreiniger-Tabletten rein und lässt sie dann über Nacht einwirken. Ergebnis keinerlei Gerüche.
Jetzt fragt sich, was ist in Gebissreiniger-Tabletten drin und funktioniert das genauso wie Backpulver?
Also, dass man Gebissreiniger zum Reinigen von diversen Sachen nimmt, das, ja, ist mir auch bekannt. Was drin ist, keine Ahnung.
Von Gebissen zum Beispiel.
Ja, aber nicht nur von anderen Sachen, die man halt irgendwie einlegt über Nacht mit Gebissreiniger und dann wird sauber.
Wo finde ich denn raus? was ein Gebissreiniger drin ist. Ich habe zufällig keinen da, um mal hinten rauf zu gucken. Also er macht ja auch Bläschen.
Kann man bestimmt irgendwo rausfinden.
Ja.
Cookie Dent, Reinigungstabs. Inhaltsstoffe. Sodiumcarbonat, Citric Acid, Tide, Sodium Stacoxanthylsuccinate, mikrokristalline Zellulose.
Aber da haben wir es ja schon hier. Sodiumcarbonat ist doch Natriumcarbonat und in Backpulver ist Natriumhydrogencarbonat. Es ist letztendlich das, was die Bläschenbildung, Kohlenstoffdioxid bei freisetzender Bildung macht. Und dann hast du noch Zitronensäure und drei andere Sachen, damit das Gebiss vielleicht gut riecht danach. Sollte sich nicht so viel nehmen. Außer, dass es teurer ist und besser dosierbar.
Ja. Gut. Also auf jeden Fall auch dafür vielen Dank. Ich hatte auch mal eine Sickflasche, aber mittlerweile habe ich sie nicht mehr. Früher in die Schule immer mitgenommen. Gut. Wir waren ja alle etwas, oder wahrscheinlich waren wir alle etwas erschüttert über die Wahl von Donald Trump. Und das heilt jetzt da absolut nicht drüber hinweg, weil man ja absolut, weil man sich immer wieder bewusst macht, der wird ja erst noch Präsident. Und allein, was er jetzt vorher schon alles anstellt, aber okay. Es gibt ein Tumblr-Blog, den ich gerne zu unserem Tumblr der Woche machen würde, und der heißt Trump Grets, also eine Mischung von Trump und Regrets, Untertitel Schadenfreude Therapy. Und das sind Tweets oder Nachrichten von Leute, die von Leuten, die nach und nach bemerken, dass Donald Trump vielleicht doch nicht so gut ist, wie er versprochen hat. Zum Beispiel, dass er halt, er hat ja gesagt, drain the swamp, also den Sumpf austrocknen in Washington, und jetzt halt lauter Leute einstellt, die halt genau vorher zu diesem Sumpf gehört haben, wie zum Beispiel Mitt Romney oder die Frau, glaube ich, von Mitch McConnell. Und jetzt hat er Ben Carson zum Housing Secretary oder irgendwie sowas gemacht, weil Ben Carson da ja auch unheimliche Erfahrung hat als ehemaliger Arzt und Präsidentschaftskandidat. Ich meine, der hat vor 2 oder 3 Wochen noch ein Amt abgelehnt, weil er gesagt hat, dass er sich das nicht zutraut, weil er überhaupt keine Erfahrung hat. Und jetzt kriegt er halt so ein Amt, wo er wirklich überhaupt keine Ahnung hat.
No Trump Grets werden sich Leute tätowieren lassen.
Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich finde das so ein bisschen lustig, wie die Leute jetzt so merken. Ne? Als hätte man das nicht alles vorher ahnen können. Ich denke mal, da wird, je mehr Zeit es wird noch mehr hinzukommen. Falls das nicht im Internet zensiert wird. Eine andere Sache, wo die Leute Angst haben vor Trump, aber wo es jetzt auch endlich mal positive Nachrichten gab, ich weiß nicht, sagt dir das was? Dakota Access Pipeline, Standing Rock?
Nee.
In North Dakota soll eine Erdölpipeline gebaut werden, die, ich glaube, bis durch Süd-Dakota bis Illinois geht. Und ursprünglich sollte die an der Stadt, oh, ich habe vergessen, wie die Stadt hieß, einen Fluss durchqueren. Und dann haben die Politiker in der Stadt oder so gesagt, nee, nee, das ist viel zu gefährlich. Also hat man gesagt, na gut, dann bauen wir sie halt am Reservat von Ureinwohnern vorbei, ich glaube von Sioux, weil denen haben wir ja nicht schon genug geschadet in der Geschichte dieses Landes. Ja, die haben das aber nicht mit sich machen lassen. Ureinwohner von verschiedenen Stämmen aus dem ganzen Land sind im Sommer dann dahin gekommen und haben protestiert, haben da gecampt, ein Camp eröffnet.
Sie haben sich gecampt. Wow.
Und protestiert. Und ja, ist eine der größten Umweltbewegungen der 2000er Jahre in den USA gewesen. Die größte Zusammenkunft von Indianern Nordamerikas seit 1920. Insgesamt sind 575 Menschen um das Protestcamp festgenommen worden, vom Sommer bis jetzt. Bismarck war übrigens die Stadt, die mir nicht eingefallen ist. Ja, die Polizei ist da, beschützt die Baustelle. Das Land gehört dem US Army Engineer Corps. Und der Gouverneur ist natürlich dagegen. Er sagt, das wären alles Verbrecher. Und das Problem, was die Sioux oder die Indianer damit haben, erstmal ist es ihr Land. Das Land ist ihnen auch heilig. Und sie haben auch Angst, dass diese Ölpipeline den mit den Fluss irgendwie verschmutzt und damit deren Wasserquelle. Und da sagen die natürlich, nee, ist alles sicher. Aber als es durch Bismarck gebaut werden sollte, wo der größte Teil der Einwohner weiß ist, da haben gesagt, nee, ist ja viel zu gefährlich.
Ich finde es irgendwie irritierend, dass sie den Ort Bismarck nennen.
Ja, gut, ist glaube ich nicht der einzige Ort, der so heißt da. Das, ja, also wie gesagt, das ist eine sehr komische Story, vor allen Dingen, weil das halt in den Medien überhaupt nicht großartig aufgekommen ist. Also man hat das ziemlich unter die Decke gekehrt. Tja, und jetzt hat, also die sollten ursprünglich beseitigt werden, geräumt werden, angeblich, weil jetzt der Winter kommt und das jetzt so gefährlich ist. Deswegen hat der Gouverneur, glaube ich, angeordnet, dass da geräumt werden soll. Im Gegenzug sind sehr viele US-Soldaten, Veteranen, da hingekommen, um sich als Schutzschilde anzubieten. Also, dass sie sich quasi zwischen die Polizei und die Protestbewegung stellen, damit denen nichts passiert. Und das wäre natürlich auch ein ziemlicher Imageverlust, wenn du dann siehst, wie mit Wasserwerfern oder was weiß ich dann auf, ja, keine Ahnung, irgendwelche Veteranen aus Vietnam oder sonst irgendwie geschossen wird.
Ja.
Und jetzt hat, überraschenderweise hat das US Army Corps jetzt gesagt, nee, wir hören jetzt auf hier mit dem Bauen, wir gucken nach einer Alternative. Was natürlich ein kleiner Erfolg ist, aber es bleibt jetzt erstmal abzuwarten, weil die diverse Lokalpolitiker da halt immer noch der Meinung sind, dass das alles Verbrecher sind, dass sie nicht einfach sich ihr Land zerstören lassen wollen. Und Obama hat sich verdammt lang ruhig gehalten und nichts dazu gemacht. Jetzt hat er halt so ein bisschen scheinbar da was gemacht, aber er ist halt auch nicht mehr lange im Amt. Was ist dann die Sache, wenn Trump kommt? Also das bleibt noch ein bisschen spannend, aber ich habe gedacht, ich erwähne einfach mal die Story. Ich verlinke auch zwei Artikel. Das ist alles schon, ja, interessant, aber irgendwie auch so beschämend und sowas. Ich meine, die sind mit Pfefferspray und mit allem gegen die vorgegangen und das ist so... Gerade wenn man den Hintergrund der Geschichte von den USA hat, dann denkt sich, weißt du, einmal vielleicht nach einer anderen Lösung gucken. Einmal vielleicht irgendwie was anderes machen und ja.
Ach ja. Von diesen Dingen hört man auch einfach nie was, weil auf Instagram ist ja auch totgeschwiegen.
Ja. Nee, ich hab das mitbekommen, weil die eine Schauspielerin da ständig drüber erzählt hat, Dingsbums Woodley, die aus diesen Divergent und was weiß ich für Filmen, weil die da auch mit ins Camp gegangen ist und unter anderem, glaube ich, auch festgenommen wurde und so weiter. Ja, aber ansonsten, es gab halt andere Sachen, die wichtiger waren, ne? Wie Trump oder Clinton. Und da ist sowas dann halt, ja. Es sind halt in dem Sinn auch nur die Indianer oder Ureinwohner da. Die sind dann für die Medien nicht ganz so interessant wie andere Sachen. Ja. Bismarck gehört übrigens auch überraschend, ich weiß, nicht zu den Top 10 Most Instagram Places of 2016.
Was?
Ja. Shocking. Instagram hat für 2016 die Orte, die am meisten fotografiert wurden oder wo die meisten Instagram-Bilder aufgenommen wurden, veröffentlicht. Aber die gehen damit doch relativ locker um, gerade bei den Top-2-Dingern, denn auf Platz 1, und das finde ich insgesamt dann doch überraschend, sind Disney-Properties. Also Disneyland, Disney World, Euro-Disney wahrscheinlich auch. Ja, die sind auf Platz 1, aber halt alle zusammen. Aber okay, das irgendwie fand ich das doch schon so ein bisschen überraschend. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre ein echter Ort, der auf 1 wäre. Also irgendwas, was, keine Ahnung.
Das ist ja geschummelt, weil sie haben alle
genau.
Places gezählt. Da hätten sie auch sagen können, jeder Starbucks zählt zusammen, da werden genug Leute gesagt haben, okay, ich fotografiere meinen hippen Pumpkin Spice Latte und poste ihn.
Ja.
Aber Starbucks zählt ja dann wieder bestimmt nicht.
Und auf 2 ist es nämlich genauso. Da sind es Universal Studios, also die Theme Parks von Universal Studios, die aber wohl auch über die ganze USA verteilt sind. Also da gibt es auch viele. Ja. Naja.
Was ist denn der zweitbeliebteste Place? Also, nein. Moment. Nummer 3.
Und das ist der erste in diesem, in Anführungszeichen, richtige Ort. Und das fand ich dann auch interessant. Wir haben häufiger New York dabei, aber der am häufigsten in New York ist Central Park. Also irgendwelche Bilder aus dem Park oder von oben auf den Park runter. Auf jeden Fall der Park selbst ist am eher noch als halt irgendwelche Gebäude oder Hochhäuser oder sonst irgendwie sowas. Auch etwas überraschend. Während auf 4, das macht dann wieder richtig Sinn. Das ist der Times Square in New York. Und ja. Das macht Sinn. Ich meine, jeder... unheimlich viele Touristen kommen nach New York und ein Bild da gehört dazu, weil es gibt keinen Ort in New York, der aussagt, hey, ich bin in New York, wie ein Bild von Times Square.
Empire State Building.
Ja, das ist viel weiter hinten.
Okay.
Also es hat es nicht in die Top 10 geschafft. Spoiler. Und auf 5 verlassen wir dann das erste Mal die USA. Das ist der Eiffelturm in Paris. Und ja, das... macht auch Sinn. Irgendwie.
Okay.
Und 6 ist der Louvre. Und zwar sowohl innen, natürlich, da werden bestimmt auch viel die Gemälde oder sonst irgendwas fotografiert. Und obwohl man es, glaube ich, nicht darf, aber wer kümmert sich da schon drum? Und außen der Louvre natürlich dann auch. Auf 7 ist Santa Monica Pier. Wo was ich auch nie drauf getippt hätte, aber okay. Und 8 ist Las Vegas Strip. Klar, da gibt's auch genug zu fotografieren und ich meine, der Großteil der Stadt besteht ja dann nur aus Touristen. 9 ist nochmal New York, ist die Brooklyn Bridge. Irgendwie hätte ich gedacht, dass wenn eine Brücke in den Top 10 gewesen wäre, wäre es vielleicht eher die Golden Gate Bridge, oder?
Vielleicht kann man da einfach schlechter fotografieren, wenn man nicht gerade einen Hubschrauberunflug macht.
Hm. Möglich.
Aber, ja.
Und 10 ist, ja, Vistavka Dostizenli Narodnogo Kostjavstava.
Da wollte ich ja schon immer mal hin.
Oder auf Deutsch, Entschuldigung an alle unsere russischsprachigen Hörer, das tut mir furchtbar leid, dass ich das so zerhackt habe. Die Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft in Moskau. Das ist wohl irgendwie so eine Dauerausstellung. Auch so ein bisschen so ein Erlebnispark, wo halt, naja, die Errungenschaften der Volkswirtschaft ausgestellt werden.
Das klingt jetzt auch noch nicht so, dass ich mir was drunter vorstellen könnte.
Naja, halt so Raketen, Sojus-Kapsel, sonst so Zeug. Halt.
Ich dachte Kartoffeln, wir haben Kartoffeln errungen.
Nee, halt... irgendwie so ein bisschen so alles, was Russland groß macht. So Wodka. Ungefähr wahrscheinlich. Naja, alle anderen Sachen halt.
Fellmützen.
Ja, keine Ahnung.
Bernsteinzimmer.
So in die Richtung. Ja, auf jeden Fall fand ich schon ein bisschen interessant, aber Instagram scheißt da natürlich auch ein bisschen mit dem...
Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so ungleichmäßig verteilt ist. Also so nach dem Motto USA, 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 Paris, USA, 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 irgendwas komisches in Russland.
Ja. Nee, das hätte ich übrigens auch nicht gedacht. Ich meine, ist klar, viele Instagram-Bilder werden von Touristen gemacht, also irgendwie so Touristenmarken, aber ich habe schon gedacht, dass da irgendwie auch andere Sachen mehr dabei wären.
Stonehenge. Komm, ich habe auch ein Stonehenge-Bild gepostet dieses Jahr.
Ja, oder London irgendwas.
Und dann fragt sich auch, zählen nur die Bilder, die mit Ort getaggt sind?
Ja, wahrscheinlich, vermute ich mal.
Ja, dann ist es ja auch bestimmt schon wieder super mega verfälscht.
Ja. Ja. Louvre hat mich ehrlich gesagt überrascht. Auch Santa Monica Pier. Aber okay. Scheint halt wohl beliebt zu sein.
Hm.
Naja.
Lass uns mal über beliebte Filme reden.
Ja, apropos unfair verteilt. Auch die Themen sind etwas schlecht verteilt diesmal bei uns in der Sendung. Ich mache den Anfang, du machst das Ende so ungefähr. Aber ja, ich komme dann noch zu einem Film, den ich gesehen habe. Und zwar ein Film mit Ben Affleck, The Accountant.
Ihr Sohn ist ein bemerkenswerter junger Mann mit hochentwickelten kognitiven Fähigkeiten. Er hat mehr gemein mit Einstein oder Mozart als mit jedem von uns. Ich möchte mit Ihrem Sohn arbeiten und mit ihm seine Fähigkeiten entwickeln, ein erfülltes Leben zu führen.
Nein, so weit kommt's noch. Die Welt ist kein freundlicher Ort. Und da muss er lernen, klarzukommen.
Mögen Sie Puzzlespiele? Was sehen Sie auf dem Foto? Ein Undercover-Agent hat's vor 3 Jahren aufgenommen.
Das ist derselbe Mann.
Wie auch in Teheran, Tel Aviv und Neapel. Er riskiert sein Leben und beseitigt Löcher in den Büchern der gefährlichsten Gestalten des Planeten. Drogenkartelle, Waffenhändler, Geldwäscher, Auftragskiller. Wer überlebt solche Klienten? Was für Geheimnisse dieser Kerl haben muss.
Was machen Sie hier drin?
Wer sind Sie?
Ja, The Accountant. Der Accountant wird gespielt von Ben Affleck. Und der ist ein Mann, bei dem wurde als Kind Autismus diagnostiziert, der ist ein Mathematikgenie, hat aber ein bisschen Probleme mit Menschen sich zu verbinden und dann sein Vater hat halt gesagt, okay, der kommt jetzt nicht in eine spezielle Einrichtung, wo mit ihm gearbeitet wird, sondern ich mach das. Sein Vater war nämlich in irgendeiner Spezialabteilung von der Army, so Richtung psychologische Kriegsführung, und er trainiert dann mit viel Training seinen Sohn, aber halt auch brutal. Also er hat 2 Söhne, der eine halt gespielt von Ben Affleck, beziehungsweise als Kind natürlich noch nicht, und sein Bruder wird gespielt von John Bernthal, den man zum Beispiel kennen könnte aus Anfang von Walking Dead oder den Punisher in den Netflix-Marvel-Serien. Und der lässt die beiden dann prügeln, bis sie blutig sind, und trainiert ihn dann quasi so an, in Anführungszeichen, dass er normal wird. Und dann, wenn ihm Leute blöd anmachen, weil er in Anführungszeichen nicht normal ist, dass er sich halt wehren kann. Und als er dann erwachsen ist, wird er halt zum Accountant, also zum Buchhalter für alle möglichen, für die Mafia, für Drogenkartelle, für Terroristen, für alles Mögliche, also die ganze kriminelle Unterwelt, ist er quasi so der Buchhalter, wäscht für die das Geld und macht die Bücher und das, ne, das alles nicht so auffällt und gut. Jetzt kommt er zu einem Auftrag zu einer relativ normalen Firma, wo er feststellen soll, ob da Geld verschwunden ist. Und dort begegnet er dann auch Dana Cummings, die wird gespielt von Anna Kendrick. Die hat das ursprünglich gemeldet, die ist da bei den für die Finanzen zuständig und entwickelt sich so eine kleine Love Story, aber nicht wirklich. Und dann stellt er da fest, dass da Geld verschwunden ist, dass das stimmt. Und dann wird gesagt, okay, gut. Die Schuldigen werden kurz darauf ermordet und er und diese Buchhalterin sollen dann auch entsorgt werden, umgebracht werden, weil, dass man das halt alles unter den Tisch kehren kann. Das ist die eine Sache. Dazu kommt dann noch, dass nicht das FBI, sondern Treasury Department oder so, also irgendeine Finanzgeldbehörde, was weiß ich. J.K. Simmons spielt da den Boss und der beauftragt, gerade keine Ahnung, irgend so eine junge Agentin, diesen Accountant zu filmen, weil sie haben keine Ahnung, wer das ist, sie haben nur gesehen, dass auf vielen Überwachungsbildern immer wieder ein und derselbe Mann auftaucht. Und ja, und dann versuchen sie, den zu finden. Also er wird jetzt einerseits von Mördern gejagt und andererseits von vom FBI. Nee, nicht FBI, vom Treasury Department. Keine Ahnung. Ja, das ist der Film. Und er ist... also wenn man so einen Actionfilm gucken will, ist er schon okay. Ist überraschend, dass man aus halt aus dem Buchhalter einen Actionfilm machen kann, aber es funktioniert. Sonderlich realistisch oder sonst irgendwas ist er natürlich dann auch nicht, aber es ist okay, wenn man nicht so viel drüber nachdenkt, wird man ganz gut unterhalten, das ist einigermaßen spannend, es gibt ein, zwei Twists da drin, die dann interessant sind, wenn sie rauskommen. Ist es auch schön, dass man nicht diese Origin-Geschichte von ihm, also seine Kindheit, direkt am Anfang sieht und dann sieht man, was jetzt ist, sondern das wird immer wieder so Flashback so eingestreut. Das heißt, man lernt ihn nach und nach besser kennen, was er in seiner Jugend dann war. Ja. Es sind halt auch Sachen drin, die nicht so passen, wie Anna Kendrick taucht kurz drin auf und dann verschwindet sie für ein Drittel des Films dann. Total. Da fragt man sich ja, hätte die jetzt unbedingt da drin vorkommen müssen? Ja. Keine Ahnung. Aber ansonsten ist man ganz gut unterhalten. Ich habe den Film jetzt mal 6,8 Bananen gegeben. Er ist gut. Man kann, ja, 6,8. Man kann den gucken. Ist ein Actionfilm. Man sollte halt nicht zu viel erwarten, aber falls man über die Feiertage jetzt langweilig wird oder sonst irgendwie und er irgendwo noch läuft, ich glaube auf DVD kommt er erst noch, dann ja. Ist ganz okay. Ist übrigens ein Film, wo Ben Affleck nicht selbst auch Regie führt, sondern Regie führt Gavin O'Connor, der Warrior gemacht hat. Das war der einzige Film, Jane Got a Gun. Ein Film aus diesem Jahr mit Natalie Portman. Ja.
Okay.
Okay.
Weiter mit dem Weihnachtscontent. Ho, ho, ho. Endlich kommen wir mal zur Sache. Wenn man nicht so viel Glück hat, an der Brüllaffen-Couch Weihnachtsverlosung Gewinner zu sein, dann muss man dafür sorgen, dass man sich gegenseitig bewichtet. Das wird jetzt zeitlich langsam knapp, aber falls ihr noch ein effizientes Tool braucht, um Weihnachtswichtelaktionen zu organisieren, ich habe da mal was entdeckt, nämlich den Wichtel-O-Mat. Der Wichtel-O-Mat ist eine Website, die hilft, Wichtelaktionen effizienter zu gestalten. Man legt sich selbst als Oberwichtel einen Account an, benennt die ganze Aktion und gibt Rahmenaktionen, Informationen an. Also wir wollen uns innerhalb dieses Zeitraums Geschenke schicken, geben. Wie teuer darf das sein? Wir schenken uns nur Wolle und Rasierer. Bitte keine Erdnüsse. Dann bekommen alle Teilnehmer eine Mail zugesandt. Und können dann einen Wunschzettel ausfüllen. Ich hätte gerne folgende Rasierer. Ich möchte keine Rasiercreme, die nach Lavendel riecht. Ebenso wenig möchte ich Eichhörnchenhaarpinsel. Davon habe ich nämlich schon 30 Stück. Kann man dann alles eingeben? Und das Schöne ist auch, dass in der Verlosung Ausnahmen geschaffen werden. Das heißt, dass zum Beispiel Paare sich dann nicht gegenseitig belosen oder ja, jemand, den man gar nicht leiden kann. Man kann Ausnahmen definieren, wer wen nicht beschenken kann oder soll.
Ja, oder wenn man es in der Firma macht, dass Leute aus derselben Abteilung sich nicht gegenseitig beschenken, sondern andere.
Sowas. Ja. Cool. Dann wird vom Chefwichtel die Auslosung aktiviert. Der andere bekommt die Mail zugeschickt, sieht dann, was der andere sich wünscht und dann steht auch dort gleich die Adresse mit drin. Der Wichtel-O-Mat löscht angeblich nach 30 Tagen all die eingegebenen Adressdaten und das ist dann wieder clean. Ja, und das ist echt schön, dass das so einfach per Mail geht. Man hat direkt definiert, was möchte ich nicht. Adresse, es ist kostenlos. Es ist ziemlich schön. Es gibt noch ein Video auf der Seite, wie das funktioniert mit dem Einrichten des Accounts. Dann kommt natürlich immer die Frage, okay, wie finanzieren die sich? Und es gibt mehrere Wege. Die bieten gleich an, wenn man etwas online kauft, über deren Amazon-Referenzlink das zu kaufen, dass da dadurch ein bisschen Gewinn generiert wird. Aber man kann auch via PayPal spenden. Und das finde ich echt schön. Man hat es nützlich organisiert und kauft dann darüber das gleich via Amazon und alle glücklich. Hätten wir damals in der Schule schon haben können. Wäre alles viel besser gelaufen.
Hätte man schon niemand früher drauf kommen können.
Wirklich. Also es ist ein schönes Tool, vielleicht auch fürs nächste Jahr kann man benutzen. So, und jetzt weiß man ja, wie man schenken soll, aber dann ist am Ende noch die Frage, was denn konkret? Jetzt hat er 1000 Dinge aufgeschrieben, die er nicht haben will, aber was schenke ich denn?
Tja, was schenkt man denn?
Das ist immer eine total schwere Frage. Wie löst du die für dich, Spritti? Was ist deine Herangehensweise, wenn du nach einem Geschenk suchst?
Meine ist relativ einfach. Ein Mann kriegt einen Rasierer, eine Frau kriegt eine Menstruationstasse.
Und was ist mit Frauen, die postmenopausal sind? Kriegen die dann auch einen Rasierer? Für den Damenbart ab 50.
Nee. Die kriegen nicht. Ich weiß nicht, ich bin ein guter Schenker, aber ich bin eher so ein spontan Schenker. Also entweder ich merke mir was schon das Jahr über, aber das muss dann schon eine Person sein, die mir wichtig ist, dass mir diverse Anspielungen mitbekommen oder Sachen, keine Ahnung. Demjenigen fehlt irgendwas im Alltag und er sagt, ach, irgend sowas bräuchte ich ja auch mal, so was weiß ich. Ein Pfannenwender. Und dann merke ich mir das so ein bisschen im Hinterkopf, an Weihnachten oder Geburtstag fällt mir das dann wieder ein. Oder ich gehe halt in die Stadt und gehe dann halt durch die Stadt und dann finde ich schon Sachen, die auch irgendwie passend sind. Keine Ahnung, ich sehe dann irgendein Buch oder Bild oder sonst irgendwas. Irgendwas, wo mir dann einfällt, ja genau, das könnte passend sein für denjenigen. Also dann auf jeden Fall nicht so irgendwas Erzwungenes wie ein Gutschein oder sonst was. Das ist so meine Vorgehensweise. Wenn es jemand ist, den ich überhaupt nicht kenne, dann wird es natürlich umständlich. Vor der Herausforderung stehe ich ja dann, wenn wir übermorgen dann unsere Gewinner hier festlegen und ich weiß, dass ich jemand dann was schenken muss, dann muss ich mal gucken. Aber ich denke mal, da wird mir auch was Gutes einfallen.
Na, du weißt doch, Frauen, Menstruationstasse, Männer, Rasierer. Fertig. Zack, fertig. Ja. Weihnachten. So ungefähr läuft das bei mir auch. Es ist immer eine Unterscheidung zwischen Menschen, die ich gut kenne und wo ich weiß, wir haben irgendwie persönlich Witze zwischen uns und man kann sich daran orientieren, wenn man was schenkt. Oder er hat schon immer gesagt, ich hätte ja so gern Dosenöffner und eine Nagelfeile und Dietrich, aber ich habe nichts. Dann weißt du, na gut, dann schenke ich halt das. Und Leute, die ich nicht so gut kenne. Für Leute, die ich nicht so gut kenne, habe ich immer Backup-Geschenke, ehrlich gesagt, im Schrank. Und zwar heißt Backup-Geschenk für mich zum Beispiel eine Packung, so eine Geschenkpackung, Duschbad mit Schwämmchen und Körperlotion und einem Badezusatz oder so, gibt's manchmal relativ günstig bei, zum Beispiel dem Body Shop oder so. Kauft man, stellt sich in den Schrank, wenn man gar nichts hat, schenken. Oder ich mache gebrannte Mandeln im Voraus, lagere ein paar Beutel in meiner Schublade. Und falls es mal in die Situation kommt, dass ich schnell irgendein kleines Höflichkeitsgeschenk brauche, weil ich zu Weihnachten eingeladen bin, nehme ich so ein Päckchen mit, sage mit ganz viel Liebe selbst gemacht, ist auch vegan und glutenfrei, frohe Weihnachten. Ist dann auch vegan und glutenfrei, das sage ich nicht nur, ne? Ist vegan und glutenfrei, mit Butter und Mehl gemacht. Ja, so ein allgemein Geschenk halt, das man in der Hinterhand hat. Ich unterscheide gar nicht so doll nach Frauen und Männern Geschenke, habe ich dann irgendwie festgestellt, als ich angefangen habe, die Listen zu machen. Klar, ich überlege ja immer, meinen ganzen Freundinnen Menstruationstassen zu schenken, damit sie die jetzt endlich auch mal benutzen, um rauszufinden, wie genial es ist. Aber man kann ja niemanden zwingen und das ist schon irgendwie was Intimes, wo ich dann doch immer wieder zurückgeschreckt bin. Was ich aber generell gut finde, ist es, Zeit zu schenken. Und zwar in dem Sinne, dass ich sage, ich kaufe 2 Konzertkarten, eine für dich, eine für mich. Und dann weiß man, dass man eben diese Zeit zusammen verbringen wird. Und genauso ähnlich funktioniert das dann mit, man kauft ein Bahnticket, Busticket, Flugticket für eine gemeinsame Reise, Wochenende oder Nachmittagsausflug, wenn man sagt, ich kaufe Karten für einmal Wellnessbad, Sauna. Also ich glaube, das Prinzip ist rübergekommen. Man schenkt gemeinsame Zeit, weil nichts ist wertvoller als die gemeinsame Zeit. Natürlich freut man sich über Geldgeschenke, natürlich freut man sich, wenn Mutti einem irgendwas kauft, was man sich schon lange hätte kaufen wollen, aber dann doch zu geizig war. Letztendlich ist es aber die Zeit, von der man am meisten in Erinnerung behält.
Hast du auch so Wandergeschenke? So Wanderpokale? Also so, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, du bekommst jetzt so ein Geschenk mit Duschbad und Badewannenperlen oder sowas geschenkt und denkst dir, aha, schön, und stellst dir dann in den Schrank und bei der nächsten Gelegenheit schenkst du es weiter, überlegst dann aber nochmal, von wem habe ich das ursprünglich bekommen, damit ich es nicht gleich wieder zurückschenke?
Ja. Also teilweise habe ich auf dem Geschenkflohmarkt dann quasi einfach aussortiert. Klassischerweise irgendwelche Seifen im Block, wo ich mir so denke, was soll denn das? Irgendwelche krass duftenden Seifen. Ich habe eine ganze Box verrückt duftender Seifen. Oder ich habe jetzt gerade heute eingepackt zum Weiterverschenken eine Handcreme mit Bananengeruch. Völlig ekelhaft, so ein starker Bananengeruch. Also ehrlich, wer würde denn freiwillig irgendwas mit Bananen vergeben? Uah. Aber ich habe eine Freundin, die mag den total gerne und dann schenke ich ihr das und sie wird glücklich und ich nicht. Und ich denke, das ist auch okay, so Sachen weiter zu verschenken, wenn jemand anderes viel mehr Freude daran hat. Es ist nur wichtig, dass man darauf achtet, weiß derjenige, von wem ich es habe und hat das gesehen, sonst ist es echt beleidigend. Das ist auch eigentlich die Grundregel beim Schenken. Es soll nichts sein, was nutzlos umhersteht. Also nicht aus Verlegenheit ein Kilosack Badeperlen schenken, sondern etwas, was A, zwar erhalten bleibt, aber ich weiß, dass der andere es wirklich braucht. Sagen wir, keine Ahnung, ein Maßband, das war jetzt kein guter Einfluss. Aber du weißt, was ich meine. Eine Küchenreibe ist jetzt nicht so das attraktivste Geschenk, aber ich weiß, derjenige braucht es, benutzt es und denkt dann vielleicht an mich, immer wenn er seinen Teigschaber zückt. Ich habe einen Teigschaber in der 8. Klasse zum Geburtstag bekommen und habe ihn bis letztes Jahr benutzt und mich immer wieder gefreut. Das war ein gutes Geschenk für mich in dem Moment. Und wenn es sowas Nützliches nicht sein kann, dann soll es etwas sein, was er verbrauchen kann. Klassiker wäre Essen, aber auch Pflegeprodukte. Da ist natürlich die Frage, wie intim darf es sein mit Pflegeprodukten? Kondome schenken würde ich jetzt nicht unbedingt. Außer vielleicht so scherzenshalber. Naja.
Ja, aber so Scherzkondome oder sowas gibt's ja auch, so Zeug, ne? Diese, keine Ahnung, auflosbares Schaf oder sonst so Zeug, was irgendwann mal
für eine Auflosbares
Schaf? Ja, frag nicht. Gab's auch mal so eine Zeit. Wir hatten hier in Mainz mal so einen ganzen, das war kein Sexshop, sondern so ein Erotik-Fun-Laden, wo lauter so Scheißdreck drin war, den du für nichts nutzen konntest, als halt für irgendwelche leicht peinlichen Geschenke oder Junggesellenabschiede oder sowas. Und dann denke ich mir auch, wo ist der Sinn, so quasi so Scherzartikel dann zu schenken? Das ist vielleicht mal ein kurzer Lacher, wenn du das Geschenk überreichst, aber was soll denn das? Das ist einfach nur Geldverschwendung und großartig was damit anfangen kannst du dann eh nicht, ne?
Genau. Das ist eine richtig gute Einstellung. Geldverschwendung soll es nicht sein. Entweder was Nützliches oder was er verbrauchen kann und was nützlich ist. Und wenn das scheiße fand, dann ist das Duschbad halt irgendwann alle und Duschbad braucht man sowieso. Fertig. Ja. Und ich schenke generell nur Dinge, die ich selber gerne hätte. Also irgendwie einen Tee, den ich selber total lecker finde, ein Duschbad, den ich gut finde, das ich gut finde, Bücher, die ich gut finde oder die er sich explizit gewünscht hat. Auf keinen Fall gehen für mich Dinge wie Deko, also ich habe mal so Deko-Styropor-Äpfel bekommen bei einem Blogger-Wichteln, weil ich halt Apfelkern bin und ich denke so, yay, ich leg mir jetzt die Wohnung mit Styropor-Äpfeln voll, Apfelparty. Super Sache. Staubt richtig gut voll. Oder Gutscheine für Geschäfte mit einer Filiale in sonst wo, wo du eh nicht hinkommst. Da habe ich zum Beispiel noch einen Gutschein für ein Kleidungsgeschäft, was ja jetzt nicht schlecht ist, irgendwo in der Nähe meiner Eltern, wo ich aber auch noch mal eine halbe Stunde hin muss. Und ja, den löse mal ein.
Das ist ja auch, man kommt mal schon mal seine Eltern besuchen.
Ja, aber dann fahre ich ja nicht shoppen, weil wer will denn freiwillig shoppen gehen? Ach, nee. Ja, oder Gutscheine, die nicht direkt hinterlegt sind, sondern Gutschein mit dir einen Gitarrenkurs in Spanien zu machen. Dann weißt du ja schon, die Wahrscheinlichkeit, dass das umgesetzt wird, ist relativ gering, wenn da nicht schon Kursanmeldung und Flugticket dabei liegen.
Ja, oder diese selbstgemachten Gutscheine wie einmal den Müll rausbringen, einmal Staubsaugen, eine Massage, einmal nett sein, so ein Zeug.
Also wenn man richtig das machen will, dann muss man den Mülleimer schenken mit dem Gutschein da drin, fünfmal runterbringen. Verdammt, ich habe einen Mülleimer zum Geburtstag bekommen und da war dieser Gutschein nicht drin. Hätte ich gleich reklamieren sollen. Weiß man jetzt erst, was man falsch gemacht hat.
Ja. Gleich mit Abo dazu für die Leerung.
Und die schönsten Geschenke sind für mich auch immer noch die.
Vielleicht kriegst du das noch zu Weihnachten. Gutschein für 10-mal Müll runterbringen.
Wow, werde ich gleich mal vorschlagen.
Ja.
Die besten Geschenke sind halt die, wo man merkt, der andere hat sich Gedanken gemacht und ist nicht einfach zu H&M gegangen, hat einen Gutschein gekauft, zack, fertig, Weihnachten, sondern hat vielleicht was geschrieben, hat was selber gemacht, sei es Essen, sei es selbstgestrickte Socken oder irgendwas gekauft, was man sich schon immer gewünscht hat und man nur nebenbei fallen gelassen hat. Wie du eben erzählt hast, du hörst das ganze Jahr drauf, was der andere sagt, dann überraschst du ihn.
Wobei diese Gutscheine in gewissem Maße immer noch besser sind, als wenn es irgendein Scheißding ist, ne? Wenn das, also ich meine, für irgendwas, was man an vielen Orten einlösen kann, wie angesprochen hast, H&M oder irgendwas wie Saturn oder sonst, oder Kinogutschein oder sowas, wo du weißt, der andere geht da auf jeden Fall hin, das macht Sinn. Und dann ist es, wenn du der Beschenkte bist, immer noch besser, als wenn du irgendeinen Scheiß bekommst, den du in dem Leben nicht brauchst. Und denkst, okay, ist jetzt nicht sonderlich einfallsreich, dass, wenn das jetzt so dein Partner, Partnerin oder sonst irgendwie ist, ist das dann schon ein bisschen doof. Aber wenn sonst irgendjemand ist, denkst du, ist immer noch besser als irgendein Missgeschenk. Ich kann mir immer noch was selbst aussuchen.
Das stimmt. Ich kann mir damit selber noch meine schwarzen Socken kaufen. Bäm. Kannst du mal sehen, was ich ohne dich so mache. Und selbstgemachte Dinge. Ich habe jetzt nochmal verlinkt. Gebrannte Mandeln, klar. Super Geschenk. Aber was auch gut ist, sind Trüffel. Ich habe hier ein Rezept für Schokotrüffel, die ganz einfach gehen, nämlich Buttersahne erwärmen, über Schokolade gießen, zu rühren, eventuell würzen, dann kalt werden lassen, zu Trüffeln rollen und im Kakao gewälzt verschenken. Kann man entweder so essen, schmeckt unglaublich gut, oder in heißer Milch auflösen und dann als Kakao trinken. Ziemlich gut.
Okay. Finde ich ja. Wo du gerade noch deine Anti-Geschenke und so weiter hattest, was ich auch furchtbar finde, sind diese Event-Geschenke. Also Geschenk, was mit dem Event, mit dem Feiertag, mit dem Anlass zusammenhängt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt von Weihnachten reden, dass dann halt eine CD mit Weihnachtsliedern geschenkt wird.
Oh, ja, da freue ich mich ja.
Oder Weihnachtsdeko oder an Ostern irgendwas, was mit Ostern, mit dem Osterhasen zu tun hat oder sonst irgendwie so ein Scheiß. Weißt du, also was du nicht willst und dann auch nur noch einen ganz kurzen Zeitraum im Jahr, wenn überhaupt, anwenden kannst oder gebrauchen kannst. Also mit sowas kann man einem dann auch gestohlen bleiben. Also außer es ist ausdrücklich gewünscht, dass irgendjemand sagt, ich brauche noch unbedingt eine Figur für meine Krippe oder sonst irgendwie sowas. Aber als Geschenk, ohne dass es gewünscht wird, finde ich das total bescheuert.
Ich sehe schon, Spritti, ich schenke dir eine sehr, sehr dünne, nicht wärmende, viel zu groß oder klein ausfallende Weihnachtsmannmütze mit LED-Beleuchtung in Regenbogenfarben. Das wird großartig. Du wirst unglaublich erfreut sein. Nützlich, praktisch und ganz jährlich tragbar.
Ja. Ja.
Ach ja, was auch noch nicht geht, Parfüm.
Parfüm kommt halt drauf an, finde ich, ne? Also wem schenkt man jetzt? Wenn es jetzt jemand ist, der die ganze Zeit riechen muss, das ganze Jahr über, dann finde ich, kannst du schon sagen, okay, hier ist das Parfüm, benutze das bitte, weil deins gefällt mir nicht. Damit kann ich dich ertragen. Aber wenn das jetzt jemand ist, mit dem du nicht oft siehst oder nicht kennst, dann kommt es ja drauf an, mag der überhaupt den Duft, findest vielleicht nur du den gut und dem anderen ist er viel zu aufdringlich oder so. Das, finde ich, geht dann nur, wenn der andere sich das wünscht. Ich weiß, mein Opa hat sich von meiner Oma, also nicht seiner Frau, sondern meiner anderen Oma, immer an Weihnachten, solange ich mich erinnern kann, immer Parfüm gewünscht. Hat immer, wenn sie gefragt hat, was willst du, dann hat er gesagt, hier, das und das Parfüm. Das ist dann okay. Das ist nicht sonderlich einfallsreich, aber da war sie sicher, das Parfüm passt. Das will er auch. So. Aber, ja.
Konkreter Wunsch. Ist immer gut. Konkreter Wunsch wird erfüllt, auch wenn es sonst auf der No-Go-Liste wäre.
Ja, nach einem Jahr war es leer, da hat es dann wieder geschenkt bekommen.
Naja, nicht ganz. Was sagst du, also es gibt ja auch nur diese Tradition, man kauft sich selber was und lässt es vom anderen finanzieren. Findest du das gut oder ist das irgendwie lächerlich? Vor allem so Kindereltern machen das natürlich.
Naja, also ich hatte die Variante, dass man Geld geschenkt bekommt. Und dass du dann damit machen kannst, was du willst. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei Jahren erzählt, als wir darüber gesprochen haben. Das finde ich okay in gewissem Maße. Ist natürlich auch nicht sonderlich einfallsreich und irgendwie bräuchten wir dann noch irgendwas dazu als nur den Geldschein. Halt noch irgendwas, weißt du, wo du das dann mitschenkst. Halt von mir aus selbstgebrannte Mandeln oder so und dann noch einen Umschlag dazu. Aber das ist in gewissem Maße, finde ich das okay. Also wenn man sich halt gut kennt, wenn das jetzt irgendjemand Fremdes ist, weiß ich nicht, dann finde ich das ein bisschen so nach dem Motto, der hat sich keine Mühe gegeben. Aber wenn das so jemand ist, dann sagt dann halt, ich weiß nicht, meine Großeltern haben gesagt, weil sie älter geworden sind, wir können jetzt eh nicht mehr so vors Haus, wir wissen nicht, was du willst, besorgst dir am besten selbst. So ungefähr halt. Damit komme ich klar.
Ja, doch, das stimmt natürlich.
Auch wenn ich dann gesagt hätte, ich will das und das Computerspiel oder das Spielzeug, dann hätten meine Großeltern extra irgendwie in die Stadt fahren müssen, Spielzeug laden, da nachfragen, dann haben sie es vielleicht nicht richtig verstanden und so weiter.
Kind, du hast jetzt ein Jahresabo oder Wendy, das ist doch das, was du wolltest.
Ja.
Ja, das, was du noch gesagt hast mit der Karte dazu, finde ich auch ganz wichtig, dass man einfach schreibt, jetzt unbedingt weihnachtlich assoziiert sein, muss es ja gar nicht, was diese Person einem bedeutet, dass man sich mal Zeit nimmt zu sagen, danke für die schöne Zeit und vielleicht auch ein paar Worte zum Geschenk verliert. Das finde ich immer unglaublich. Ja,
das schön. Also, vor allen Dingen kann das selbst ein einigermaßen einfallsloses Geschenk noch aufwerten, wenn du dann eine persönlichere Karte mitgibst, die einfach zeigt, okay, derjenige hat sich Gedanken gemacht oder hat ein bisschen mehr Zeit für mich investiert, so ungefähr.
Total. Ja, that's the spirit of Christmas. Einfach ein bisschen Herzenswärme und Zuneigung verschenken. Egal, ob das Geschenk jetzt 850, 85 oder 8,50 Euro gekostet hat. Und in dem Sinne schenken wir euch jetzt diese Folge einfach so.
Einfach so. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit könnten wir auch noch ganz, ganz kurz aufs Gewinnspiel lenken, weil ihr habt ja noch einen kurzen Zeitraum für Teilnahme, vielleicht auch wenn diese Folge erscheint. Nämlich bis zum 6.12. um 23.09 Uhr.
Morgen. In der Hoffnung, dass ich die Folge heute noch veröffentliche. Ja. 6.12.23.59 Uhr unserer Zeit. Einfach eure Lieblingsweihnachtstradition oder was ihr an Weihnachten macht, wenn ihr kein Weihnachten feiert. Einfach uns schicken per Mail, per Kommentar, per Audiokommentar. Die ganzen Infos haben wir auch nochmal zusammengefasst auf unserer Homepage im Blog und in den letzten Folgen am Anfang immer einfach nochmal reinhören, dann wird das auch nochmal erwähnt.
Genau, dann schenken wir euch einfach so ein Brüllaffen-Überraschungs-Weihnachtspaket. So, das war's jetzt aber wirklich. Danke für die Aufmerksamkeit.
Bis zur nächsten Weihnachtsfolge. Tschüss.
Tschüss.